Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Man kann mit einem Auto in den Urlaub fahren für 2 Wochen oder 3. Oder man bleibt gleich 8 Jahre. 8 Jahre, 200.000 Kilometer quer durch die Welt und alles in einem alten Land Rover namens Matilda. Christopher Manni hat seine Reiseerlebnisse in einem Buch zusammengefasst. Hinterm Horizont links heißt es.
Und wir haben Christopher Manni jetzt bei den Sonntagsfahrern am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag und danke für die Einladung.
8 Jahre in einem Landy, da haben Sie sicherlich einiges an zusätzlichen Extras eingebaut. Wie sieht der denn aus jetzt, der Land Rover?
Nee, also so viel habe ich gar nicht dabei. Also das ist, sind 6 Quadratmeter, da ist ein Bett drin, eine kleine Küche. Dusche habe ich nicht.
Warum heißt denn der Matilda?
Das ist ein Slang-Ausdruck für einen Schlafsack in Australien.
Okay, und da der Land Rover Ihr Schlafsack für 8 Jahre war, passt der Name perfekt.
Mein Land Rover ist mein Zuhause, da lebe ich immer noch drin.
Wieso wurde es denn gerade ein Land Rover eigentlich?
Wurde es hier in der Nähe von München.
Nee, wie es dazu kam, dass Sie einen Land Rover für 8 Jahre sich zur Hütte genommen haben?
Ach so, ich habe mal eine Weile in Schottland gelebt und da habe ich bei einem Bauern ein Land Rover stehen gesehen. War so knapp 40 Jahre alt und ich dachte, das wäre ein Auto für mich und auf eine Weltreise. Hat so gerade mal 1.000 Euro gekostet und ich habe es gekauft und ein paar Tage später bin ich dann losgefahren.
Also andere fahren 2 Wochen in den Urlaub, Sie waren 8 Jahre unterwegs. Wie kann das eigentlich passieren? Geld in Tüten und keine Arbeit oder wie wird man zum Weltumreiser?
Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und das Reisen macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Also es ist ja ganz nett, mal auch 8 Jahre Urlaub zu haben, anstatt 4 Wochen. Und so viel kostet das gar nicht. Also ich brauche etwa 5.000 Euro im Jahr im Durchschnitt.
Wow,
genau. Das heißt auf Deutsch, der Landy geht nie kaputt, denn die Ersatzteile sind ja ein bisschen teurer, glaube ich.
Nee, mein Auto ist insgesamt auf der Reise 1.667 Mal kaputt gegangen.
1.667 Mal. Das haben Sie schon genau mitgezählt, weil es irgendwann schon zu einem Running Gag wurde, oder?
Naja, alte Land Rover sind schon dafür bekannt, dass die ziemlich oft kaputt gehen. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Also Mechanik ist ja nichts besonders Schwieriges. Also 5% der Arbeit ist ja etwas auseinanderzunehmen. 5% ist ja dann zu erkennen, was eigentlich kaputt ist. Und 90% von Mechaniker sein ist, sich wieder zu merken, wie man alles zusammensetzt, ohne dass da Schrauben übrig bleiben.
Das heißt, Sie haben ordentlich viel selbst gebastelt. Kommen wir mal zu einem Fall von den 1.667 Mal im Kongo. Da ist das Auto einfach zerbrochen.
Ja, also im Kongo sind die Straßen, nach so vielen Dekaden Bürgerkrieg, sind die ziemlich, schlecht. Und da ist mein Rahmen glatt in 2 Teile gebrochen. Und da musste ich 2 Bäume umschlagen und die als Schiene benutzen, links und rechts. Die habe ich festgebunden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also diese Baumstämme haben eine gewisse Elastizität verursacht und das funktionierte super.
Man kann also wirklich sagen, es gibt ja so einen Spruch bei Land Rover-Fahrern, alte Land Rover sind ständig krank, aber sie sterben nie.
Nee, also es geht immer irgendwie weiter. Und es gibt ja immer gewisse Buschtricks, die man ja als Overland-Fahrer mit der Zeit dann lernt. Zum Beispiel wie ein Ei zum Beispiel ein Loch im Kühler verstopfen kann. Oder eine leere Dose, das funktioniert ja wunderbar als Auspuffverbindungsstück. Ich glaube, in Deutschland kennt man das ja schon mit den Nylonstrümpfen, dass die ja als Keilriemen im Notfall auch funktionieren. Natürlich habe ich keine Nylonstrümpfe leider. Sand kann man zum Beispiel benutzen, wenn man einen platten Reifen hat und man kann es nicht mehr auffüllen, weil die Löcher zu groß sind. Damit kann man auch eine Weile fahren.
Dann tut man einfach den Sand in die Reifen?
Mhm. Ja, das funktioniert, ja. Also so werden die Felgen nicht kaputt.
Waren Sie denn dann immer so, ich helfe mir alleine mäßig unterwegs oder lernt man bei 1.667 Pannen und Unfällen ganz automatisch in jedem Land jede Menge Leute kennen?
Man lernt überall Leute kennen. Und das ist ja unter anderem auch das Schöne, wenn man mit einem alten Auto fährt. Ganz ehrlich, also vernünftiger wäre es wahrscheinlich mit einem neueren Wagen, mit zum Beispiel einem Toyota zu fahren. Da passiert weniger. Aber dadurch, dass man immer wieder irgendwo stehen bleibt, dann natürlich versammeln sich Menschen ums Auto und man lernt dann auch mehr Leute kennen.
Ich meine, Sie können doch froh sein, dass viel passiert ist, denn das konnten Sie jetzt zwischen zwei Buchdeckel alles packen und haben das Buch Hinterm Horizont links geschrieben. Was ist eigentlich Hinterm Horizont links?
Mein Buch ist einerseits eine Reisebeschreibung, ist aber...
Ich wollte jetzt wissen, was ich da wirklich finde, wenn ich links am Hinterm Horizont gucke.
Ah, okay. Im Prinzip ist es ja egal, ob man da nach links abbiegt oder nach rechts abbiegt. Es geht ja nur darum, dass man irgendwo hinfährt und irgendetwas Neues versucht.
Und starten Sie wieder mit der Mathilda?
Die nächste Reise werden wir mal sehen. Vielleicht mit Mathilda, vielleicht mit einem Segelboot, vielleicht mit dem Motorrad, das Sie planen, nächstes Jahr vielleicht wieder aufzubrechen.
Christopher Manni war 8 Jahre mit einem umgebauten Land Rover in der Welt unterwegs. Rund 200.000 Kilometer mit allen Erlebnissen kann man nachlesen in dem Buch Hinter dem Horizont links im Delius Glasing Verlag erschienen. Und wir hätten da jetzt 2 Exemplare für Sie, werte Sonntagsfahrer, Hörerinnen und Hörer. 0331 70 99 111. Und vielen herzlichen Dank, Herr Manni.
Und ja, gute Fahrt. Gute nächsten Trip. Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
Aber ganz ehrlich, wenn du so mehrere Tage keinen Schraubschlüssel oder was auch immer du da benutzt, nimmst.
Ich liebe es, wenn du Schraubschlüssel hast.
Ja. Wirst du dann nicht hibbelig?
Doch, na klar.
Ja.
Ist völlig unangenehm. Und vor allen Dingen, ich frage mich immer, wieso sind die Finger so sauber?
Ja.
Frage aber Dritte natürlich auch. Sag mal, schraubst du nicht mehr?
Ja, genau. Ja. Das wäre wirklich total unseriös, ja, wenn du nicht ölige Finger hast. Ne? Keine Street Credibility, würde man im Hip-Hop sagen.
Die Credibility fällt völlig in den Keller.
Hallo Reinhard.
Hallo, moin moin.
Moin moin. Na dann mal los.
Ja, ich habe ein Problem. Ich habe ein Baujahr 99 Daimler-Benz Diesel mit Automatikgetriebe. Und das Getriebe muckt. Also das sieht so aus, wenn ich aus dem Stand gleichmäßig Gas gebe, dann wird er in der 4. Fahrstufe irgendwann aushaken und ein bisschen aufheulen. Wenn ich jetzt rechtzeitig vor der 4. Fahrstufe Gas wegnehme und er genug Schwung hat, dann rutscht er selber in die Fahrstufe rein. Und meine Sorge ist jetzt, kann ich das Getriebe demnächst wegschmeißen oder kann man da noch irgendwas machen?
Man kann da noch was machen. Das ist sicherlich ein 220
200 CDI,
genau.
Ja.
Genau. Und der hat so ein ganz spezielles Problem. Und zwar gibt es an der Nockenwellensteuerung oben am Motor einen Steckkontakt mit einem Stecker, der undicht ist. Und da dringt durch eine undichte Dichtung Öl ein in diesen Stecker und dann in die Kabelisolierung, die an dem Stecker dran ist. Und die wiederum läuft in das Getriebesteuergerät. Ja, und wenn man das Getriebesteuergerät jetzt am Getriebe ausbauen würde, würde man sehen, dass es komplett unter Öl steht. Ja, und ich würde jetzt empfehlen, nach der Schilderung des Problems, das mal zu tun, das Getriebesteuergerät auszubauen und mal über Nacht in Alkohol einzulegen, um das Öl da rauszukriegen und dann die Dichtung natürlich zu erneuern, die dafür verantwortlich sind. Mhm. Eventuell kriegt man es noch gerettet.
Na, Reinhard, dann macht mal einen weinseligen Abend mit deiner Nockenwellendichtung.
Ja, super. Weiß ich, dass schon wieder Abend wird. Ich danke euch.
Viel Spaß. Tschüss. Ciao.
Naja, Alkohol haben sie dabei, wa?
Naja, aber den sollte man aber dann nicht mehr trinken. Ja.
4. Fahrstufe. Das habe ich noch nie gehört. Gang ist das, ne?
Das ist eine 5-Gang-Automatik.
Ja, aber dass man Fahrstufe sagt.
Ja, das steht so. Das ist Daimler-Deutsch.
Lustig.
Mhm. Ja. Wusstest du nicht?
Das gefällt mir.
Du hattest noch nie einen Daimler.
Ich finde, das klingt so ein bisschen adliger.
Das klingt ingeniös.
Ich gehe jetzt in die 2. Fahrstufe.
Du.
Michael, hallo.
Hallo, guten Tag.
Merkt man das, Michael, dass Patricia jetzt in der 2. Fahrstufe ist?
Was will man darauf sagen? Ne? Das frage ich mich auch immer, wenn er solche...
Mal kein Kommentar.
Ja, ich glaube, Patricia ist sowieso stufenlos unterwegs. Ja? Die braucht gar keine Fahrstufen. Wie können wir dir denn helfen?
Ja, also ich habe einen 2004er Alfa Romeo GT, ein Diesel. Und der macht mir, glaube ich, in der Elektronik Sorgen. Also der zeigt seit einiger Zeit ab und zu beim Starten an Fehler vorglühen.
Ja.
Die Glühkerzen sind es aber nicht.
Ne, vor allen Dingen, der muss eigentlich ja gar nicht vorglühen. Das ist ja auch ein Common Rail Diesel. Bei normalen Temperaturen glüht er nicht vor.
Gut, aber er hat diese Fehlermeldung.
Ja.
So, und dann ist er mir neulich mal kurz nach dem Start ganz ausgegangen und muckte gar nicht mehr. ADAC war ratlos und die Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen, konnte nur einen Kommunikationsfehler auslesen, hat den Fehlerspeicher zurückgesetzt und siehe da, es ging wieder. So, jetzt fährt er wieder, zeigt aber so immer noch so bei etwa jedem zweiten Anlassen, dann diesen Fehler vorglühen, aber ohne weitere Konsequenzen.
Naja gut, würde ich mit leben. Ja, das ist, du darfst nicht vergessen, es handelt sich dabei um einen Alpha, der hat öfter mal Phantommeldungen.
Ja.
Ja, nicht nur die Diesel, sondern überhaupt. Und ich fahre im Moment selber einen Alpha und habe auch alle möglichen Lämpchen, die da immer hin und her blinken, ignoriere ich.
Sie ist als Aufforderung der Kommunikation, sag, ja, habe ich gelesen und jetzt wieder aus, fahren wir weiter.
Habe ich gesehen, finde ich toll, lasse ich weg.
Ja. Schönen Sonntag noch.
Danke, tschüss.
Vielleicht hat es auch einfach mal ab und zu Redebedarf.
Naja, solange da keine Auswirkungen passieren, würde ich mich nicht verrückt machen.
Ja, aber wenn man es dann merkt, was passiert ist, au.
Es findet ja offenbar keiner.
Hallo, Andreas.
Jo, hallo. Ich habe Probleme mit dem Polo 6N und zwar will er öfter mal nicht.
Mhm. Nicht also anspringen oder nicht losfahren, oder?
Genau, wenn ich den Zündschlüssel reinstecke und ihn drehe, reagiert er gar nicht drauf.
Also macht nichts?
Macht gar nichts. Und dann 5 Minuten gewartet und dann auf einmal will er wieder.
Mhm.
Und jetzt haben wir schon gedacht, das ist die Wegfahrsperre, haben schon beide Schlüssel an einem Bund. Aber trotzdem das Verhalten, dass er öfter mal rein und er will nicht mal starten, er ruckt nicht mal, dass er angehen will.
Also gehen Lämpchen an, oder?
Egal, die Lampen gehen normal an, die normalen Anzeigelampen bei Benzin und alles mögliche geht an, okay. ABS auch und dann, ja, will er aber nicht.
Patricia weiß, was es ist, oder? Mhm. Nicht?
Nee.
Okay, also da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist das Zündanlassschalterteil hinter dem Lenkschloss defekt.
Mhm.
Ja, sowas gibt es häufig bei den VW-Modellen dieser Generation. Oder aber die Kabelverbindung zum Magnetschalter des Anlassers ist korrodiert, gestört, irgend sowas. Oder der Anlasser selbst.
Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Sagst du und zählst 3 auf, wa?
Ja, die sind ja faktisch, 2 sind ja davon eine. Ja.
Also das Zündschloss mal überprüfen und dann die Kontakte einfach mal.
Genau, also ich jetzt machen würde, ich würde einfach mal hinten den Stecker abziehen und dann die Wegfahrsperre durch eine Schlüsseldrehung aktivieren und dann das Ding kurz schließen. Und wenn er dann immer noch nichts tut, dann liegt es am Anlasser.
Andreas, dieser Sonntag schreit danach.
Ja, tschüss,
dass am Auto gearbeitet wird.
Wahrscheinlich der letzte Tag in diesem Jahr. Ne?
Ja, man weiß es zumindest nicht. Schnell machen. Tag der widerspenstigen Autos heute. Weitere nehmen wir gerne.
Tag der widerspenstigen Autos muss man am Kalender ankreuzen.
Nehmen wir gerne entgegen bei der nächsten Audienz.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Wer sich jetzt wundern will über was auch immer, der sollte hier dranbleiben.
War wieder so ein Tick-Trick- und Tracksatz, ne? In der Hoffnung, ich mach weiter.
Ja, genau.
Der soll sich ruhig wundern.
Der wundert sich sowieso.
sehr schön. Ich wunderte mich in der Tat immer lange Zeit, wenn ich die A9 lang fuhr, zu Zeiten, als die Grenze noch eine Grenze war, stand da dieses Schild, ich glaube auch darüber hinaus, Plaste und Elaste aus Schkopau. Mir als Wessi war das unvertraut.
Schkopau.
Aber es klang alleine schon charmant, fand ich.
Naja, charmant. Also ich fühlte mich immer unangenehm an Gerüche erinnert.
Ja. Und während der alte Trabi, der ja tatsächlich auch aus Duroplast war, immer mehr von den Straßen verschwindet, zeichnet sich aber ganz offensichtlich eine neue Plaste- und Elaste-Zukunft des Automobils ab. Auf der IAA, der Internationalen Autoausstellung in Frankfurt, wurde gerade nämlich ein Plastik-Geländewagen vorgestellt.
Und zwar der Offroader Tektra, hergestellt von Travis. Und wir sprechen jetzt darüber mit Markus Nöske. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wie sieht der denn aus? Wie ein kleiner Jeep, nur aus Plastik?
So kann man sich das Ganze vorstellen. Also es ist natürlich so, dass das Auto nicht wirklich ganz alleine aus Plastik ist. Also Plastik hat keine tragende Funktion, sondern lediglich die Außenhaut, wie auch früher beim Trabi, ist praktisch aus einem ABS-Kunststoffmaterial. Und insofern ist es sicherlich so eine kleine Wiederholung von dem, was es schon gab. Aber es ist notwendig, weil wir einfach im Moment im Automobilbau um jedes Gramm kämpfen müssen. Und insofern ist das bei vielen Herstellern natürlich der präferierte Weg, Plastik einzusetzen oder Kunststoff.
Jetzt ist aber, und Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, das Plasterauto, das wir alle kennen, der Trabi nicht die Ausgeburt an Sicherheit und Fahrkomfort gewesen. Was sind denn jetzt die Dinge, die man besser macht, wenn man jetzt Plastik fürs Auto verwendet?
Ja, also es hat sich natürlich über die Zeit die gesamte Technik weiterentwickelt. Also wir haben zum Beispiel bei diesem Tektra, bei dem Fahrzeug, einen geklebten Aluminiumrahmen. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie in einem Motorsportfahrzeug, so ein Überrollkäfig, also eine richtige Sicherheitszelle, wie auch in der Formel 1 verwendet wird, unter dem Plastik drunter. Und das Plastik hat keine statische Funktion. Das ist eigentlich nur eine Verkleidung, damit es nicht ins Auto reinregnet.
Ich denke jetzt bei Plastik ja wirklich automatisch an meine Salatschüssel. Was für ein Plastik hat denn dann das Auto? Weil ich meine, wir kennen metallglänzende Autos und jetzt so eine Plastikschüssel, naja.
Ja, es ist ein bisschen komplizierter als die Plastikschüssel. Also der Kunststoff besteht so aus 7, 8 verschiedenen Schichten. In der obersten Schicht ist Acrylglas, unten drunter ist ABS und auch ein Recyclingmaterial. Aber das ist ein relativ komplexer Werkstoff. Nicht so wie beim Smart oder wie beim Trabi. Der nimmt sogar Energie auf bei einem Unfall, bei einem Crash, verformt sich und bricht also nicht. Also es ist eigentlich schon ein richtiger Hightech-Werkstoff.
Aber sieht so aus wie Plastik auch von außen?
Es sieht aus wie Plastik und es ist auch Plastik.
Also das Finish ist aber nicht so wie eine recycelte Parkbank, sondern kommt schon, auch was die Spaltmaße betrifft, eher an das ran, was wir so von anderen Autos kennen.
Genau, das heißt, das Plastik ist genauso formstabil und auch genau mit den gleichen Abmessungen herstellbar wie Blech etc. Das heißt also, das ist nichts, wo man Kompromisse eingehen muss, sondern das ist einfach nur ein anderer Werkstoff.
Wir feilschen um jedes Gramm, haben Sie am Anfang gesagt. Das heißt, es geht darum, dass die Autos insgesamt weniger wiegen. Dazu kommt dann aber ja auch noch, was da innen drin so ist.
Ja, also sicherlich haben wir über die letzten Jahre natürlich massiv aufgerüstet. Das heißt, wir haben immer mehr Sicherheit in die Fahrzeuge gepackt. Das hat zusätzliches Gewicht gebracht. Und jetzt sind wir eigentlich im Trend dieser ganzen Ökomobilität, Elektroantriebe, Hybrid, ja wieder eigentlich daran, das wieder aufzuholen. Das heißt, unsere Autos sind in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt etliche 100 Kilo schwerer geworden. Und die versuchen wir halt jetzt wieder krampfhaft abzuspecken.
Wo kommt denn der Kram her, der unter der Plastikhaut sitzt? Also der Rahmen, den stellen Sie selber her, aber alles drumherum, Antrieb, Achsen, Elektronik, Selberentwicklung, genau, oder Zukauf?
Nein, das kommt also komplett von einem großen französischen Hersteller und wird also auch eins zu eins verwendet. Man spricht also von solchen genannten Plattformen und diese Plattform wird eigentlich mehr oder minder bei uns nur kopiert. Das heißt, in der gleichen Anordnung wie in einem anderen Fahrzeug dieses französischen Herstellers übernommen und wir bauen dann eigentlich unsere Karosserie drumherum. Selbst entwickeln wäre also sehr, sehr teuer.
Jetzt sagt ja der geneigte Öko-Fan Jute statt Plastik, aber im Grunde ist die Idee, dass das eigentlich eine ökologische Variante sein soll und der Preis ja auch relativ geschmeidig ist mit 15.000 Euro, also das neue Öko-Auto?
In gewisser Weise, wenn man jetzt mal über die Messe, über die IAA gegangen ist, hat man Prototypen gesehen, wo 30, 40, 50 oder 200 Millionen für die Entwicklung ausgegeben worden ist. Das ist jetzt ein sogenanntes Low-Cost-Projekt, das hat circa 1 Million gekostet, das zu entwickeln und es werden eigentlich die gleichen Ziele erreicht wie bei diesen ganz teuren großen Entwicklungen und es ist eine leichte, einfach herzustellende Technologie. Also was wir dort an Werkstoffen, Materialien verwendet haben, ist zwar Hightech, ist aber in dem Zusammenbau, also Entschuldigung, von Afrika bis Indien bis China, überall machbar, selbst wenn wir jetzt also nicht das große Know-how haben dafür.
Bald vielleicht hat nicht nur Ihr Kind ein Auto aus Plastik, sondern auch Sie. Möglich zumindest ist es. Wir sprachen über den gerade auf der IAA vorgestellten Plastik-Offroader Tektra, der ab Mai produziert wird. Vielen Dank an Markus Nöske von der Herstellerfirma Travec. Und die Idee mit dem Juto-Auto, die schenke ich Ihnen.
Okay, danke schön.
Tschüss, Herr Nöske. Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Du warst ja gerade auch tatsächlich auf der IAA, der...
Ja.
Genau. Internationalen Autoausstellung. Ist es tatsächlich so, dass man jetzt immer mehr so Elektroautos da auch sieht?
Ja, sehen kann man die auf der IAA auf jeden Fall. Nicht?
Und aber du musst doch da eigentlich hingehen und versuchen, das zu verhindern, oder?
Nö, wieso?
Weil du, wenn dann alle Elektroautos fahren, bei dieser Sache gar keine Chance mehr hast.
Gegen den Rest der Welt.
Da rufen die an, lassen den Motor an und du hörst rein gar nichts.
Ja, aber die Gefahr, dass das passiert, Patricia, die ist winzig, winzig klein. Denn die ganzen vielen Elektroautos, die auf der IAA stehen, davon sind, würde man sagen, 90% Prototypen. Und wenn man fragt, was kostet das, wann kann man es denn kaufen, sagen alle, ja, da muss ich nochmal... Keine Ahnung. Also,
ein typisches Beispiel schon. Ja. Es wird viel geredet, aber am Ende kommt doch erstmal sehr wenig dabei
so
heraus.
So ist es.
Und wir bleiben beim CO2-Ausstoß und dem Motor, der ordentliche Geräusche macht.
Genau.
Zumindest
so, wie es sich gehört.
Den Rest der Welt betrifft. Sie können sich jetzt bewerben, wenn Sie mitmachen wollen. Kessler gegen den Rest der Welt. Das bedeutet, er hier im Studio, Sie irgendwo in Berlin und Brandenburg und Sie haben ein Auto. Das lassen Sie starten am Telefon. Er hört es über Telefon und dann weiß er, was Sie fahren. 0331 70 99 111. Jede Woche wieder, jede Woche spannend. Seien Sie mit dabei. Eine neue Runde bei Kessler gegen den Rest der Welt. Gleich.
Die Sonntagsfahrer. Kessler gegen den Rest der Welt.
Müsstest du mein Auto heute erraten, würdest du denken, ich fahr Käfer. Der Auspuff ist nämlich kaputt.
Du, der hört sich, ein Boxermotor hört sich ganz anders an als ein defekter Auspuff beim Reihenmotor.
Ah, okay.
Ganz anders.
Na, für mich klingt es so, also ja, sehr laut.
Habe ich letzte Woche ja diagnostizieren dürfen und seitdem weißt du es auch. Ne?
Ja, genau. Ich habe es auch vorher schon so ansatzweise gehört, aber dachte...
Vermutet, ja, also negiert wahrscheinlich.
Aber du musst nicht mein Auto erraten, sondern das von Peter. Hallo Peter.
Hallo.
Schönen guten Tag. Wo treffen wir Sie gerade an?
Auf einem Parkplatz bei McDonald's.
Also richtig schick Mittagessen gehen an so einem Sonntag?
Ja, genau. Richtig gesund.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, Peter, wir machen es kurz und du startest den Wagen.
Okay. Eine Sekunde.
Aha, okay. War sehr. War zwar leise, aber charakteristisch. Wie alt ist denn das Auto?
98.
98, also 13 Jahre. Und die Marke kommt aus welchem Land?
Amerika.
Das hätte ich gewettet. Und die Karosserieform? Pickup?
Ist ein Coupé.
Ist ein Coupé.
Wieso hättest du nur gewettet, Amerika? Weil das dieses minimal hörbare Geräusch schon so charakteristisch war, oder was?
Das ist typischer Anlasserhusten eines V8s. Mhm. Ja, ganz typisch. Jetzt natürlich 98 und Coupé.
Das heißt aber, dass ich jetzt schon aus diesen Daten und Fakten schließen kann, der Peter hat dieses Auto nicht so zufällig, sondern das hat man, weil man das dann total schick findet und das gerne hat?
Wahrscheinlich.
Also nicht so, war halt gerade wichtig zu haben oder so.
Ja, genau.
Sondern,
ist
das so, Peter?
Kann man so sagen?
Ja, also es gibt nicht mehr so ganz viele davon in Deutschland. Hm?
Genau.
Und das war nicht so ganz erfolgreich.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der relativ trinkfest ist, der Wagen.
Ne? Ja.
Gut, aber das ist relativ. Ich sage ja extra relativ. Okay, also
jetzt wissen
wir mal,
ihr beide offensichtlich schon, was Peter fährt, aber mal gucken,
genau,
ob du auch richtig liegst.
Es gibt natürlich ganz, ganz viele amerikanische Autos dieses Baujahrs mit einem Coupé. Und ich würde sagen, es ist ein Camaro, ein Chevy Camaro.
Nö, ist kleiner.
Den konnte er sich dann doch nicht leisten, der Peter.
Aber der Motor ist immer derselbe. Dann hilf mir mal, was ist es wirklich?
Nein, das ist ein Ford Kuga mit 2,5 Liter V6.
Okay, Kuga ist natürlich sowieso. Boah,
da hast du ganz daneben gelegen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ganz und gar.
Ja.
Na, aber immerhin, V8 war zu hören. V6, Entschuldigung.
Und was mögen Sie an dem Wagen, wenn Sie sagen, der war ja insgesamt nicht so erfolgreich?
Das ist ein Erbstück. Ich habe ihn geerbt.
Ah, okay.
Von wem erbt man denn sowas?
Vom Vater.
Ah, okay.
Ah, der war also der Auto-Nerd.
Und darum muss der Peter jetzt immer bei McDonald's essen gehen, weil den Rest,
genau.
Aber warte auf, Peter. Fürs Mitwachen gibt es was Besonderes. Wir haben zwei VIP-Bändchen für die Cleantech World. Da ist am nächsten Sonnabend die Möglichkeit, mit allen möglichen Elektroautos zu fahren. Vielleicht mal das komplette Kontrastprogramm. Und dieses VIP-Bändchen, zwei Stück kriegst du. Die erspart dir die Warteschlange.
Ja, danke. Die Sonntagsfahrer, immer für Läuterung gut. Einen schönen Sonntag noch, Peter.
Tschüss, danke fürs Mitmachen.
Tschüss. Du hast gelost, das müssen wir festhalten, ne?
Ja.
Also
ja.
Peter war gut.
Du, aber das ist ein V-Motor, war am Anlassergeräusch sofort zu erkennen.
Ja, sprach Englisch mit dir.
Ja.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Der Papst war ja gerade in Deutschland und ist es auch noch.
Ja.
Er fuhr auch durch Berlin mit, das macht er dann ja immer, wenn er irgendwo ist, dem Papamobil. Und ich habe gelesen, es war, und da scheint er tatsächlich ja über die Maßen fortschrittlich zu sein, ein Hybridauto gewesen.
Nicht ganz, Patricia. Es war letzten Endes dann doch wieder ein Mobil, was auf der Mercedes M-Klasse basierte. Das erste Papamobil, was ja berühmt wurde, war damals für Johannes Paul II. Ein G-Modell, was mit Panzerglas, diesem Glaskäfig ausgerüstet wurde nach dem Anschlag auf ihn. Und diesmal war zwar die Rede von einem Hybridfahrzeug und Mercedes hatte wohl auch was in der Pipeline als Papamobil, aber die Sicherheitsspezialisten haben gesagt, diese alternativen Antriebe, wer weiß, ob die dann im Ernstfall auch richtig durchziehen können. Wir nehmen doch lieber konventionelle Befeuerung.
Ach so, das heißt, Szene XY, es passiert irgendetwas und mit Vollgas muss das Papamobil davonrasen, wo er gerade noch so, steht er da drin nicht sogar und winkt?
Ja, der hat so einen Hochstuhl.
Hübsche Vorstellung.
Da gibt es auch Sicherheitsaspekte, die eine Rolle spielen. Also sowohl Insassen und Insassenschutzaspekte, als natürlich auch die Fluchtmöglichkeiten. Und offenbar sind die Sicherheitsfachleute und Experten, die das bestimmen, eher der Meinung, dass so ein fetter V8 ja doch mehr durchzieht als ein Elektroantrieb. Was übrigens nicht stimmt. Und aber vielleicht dachten die ja, im Zweifelsfall ist gerade dann die Batterie leer.
Aber der Wille war da. Der Wille zum Hybridmobil.
Nicht vor 2012. Also das nächste Papamobil, was irgendwo auf dieser Welt benötigt wird, hat möglicherweise einen Hybridantrieb.
Und dabei fuhr er doch, als er noch nicht Papst war, auch mal nur einen ganz schnöden VW Golf.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Dem Zivildienst leistenden Benjamin Halbe gefällt der VW Golf.
den er im Januar 2005 in einem Siegener Autohaus entdeckt. Baujahr 1999, 75.000 Kilometer, 112 PS. Der Verkäufer versichert Benjamin, in diesem Auto sei man immer mit geistlichem Segen unterwegs. Erst zu Hause wird Benjamin halbe klar, was damit gemeint ist. Der Fahrzeugbrief verzeichnet Josef Kardinal Ratzinger als Vorbesitzer. Matthias Mertens, Autor des Buches Kaffeekochen für Millionen.
Der Stellenwert von Stars und von bekannten Persönlichkeiten hat ja doch was Transzendentes. Also das ist etwas, was man von unten her anschaut und wo man eigentlich keine Berührung mit hat. Also das Auto ist meine Verlängerung des Körpers in dieser Welt hinein, die von Autos geprägt ist. Das heißt, wenn Ratzinger in diesem Auto gesessen hat, war das Auto gewissermaßen sein Körper und den besitze ich nun. Dieses Auto. Und wenn ich damit fahre, bin ich Teil des Körpers von Ratzinger.
Im April 2005 wird Ratzinger Papst. Benjamin Halbe bietet daraufhin den mönchsgrauen Golf bei eBay an. Er hofft auf einen leicht erhöhten Wiederverkaufswert. Schon nach 2 Tagen besuchen 1,3 Millionen Interessenten die eBay-Seite. eBay muss dem Besucherzähler eine weitere Ziffer hinzufügen, damit er nach 999.999 nicht wieder auf Null springt. Interessenten wollen wissen, ob es einen Maria-Hilfsmotor gibt oder ob schwarzer oder weißer Rauch aus dem Auspuff kommt.
eBay dagegen ist auch noch ein kulturelles Archiv geworden, nach meinem Empfinden. Das heißt, bei eBay tauchen ganz viele Dinge auf, die eine bestimmte Generation geprägt haben. Ratzinger nun ist etwas, was gerade ein Medienhype gewesen ist zu der Zeit. Das heißt, eBay war dann auch der Platz, wo ich meine momentane kulturelle Sozialisation abfragen konnte. Und da passte er perfekt rein. Und durch das Internet machte das sehr schnell die Runde. Und irgendwann war es nur noch interessant zu gucken, wie viele Leute schon geboten haben und dieses Medienereignis daran teilzunehmen.
Nach 10 Tagen und 8 Millionen Klicks werden aus dem Startpreis von 9.999 Euro 188.939 Euro. Doch kein gläubiger Katholik hat Ratzingers Golf ersteigert, sondern das amerikanische Internetcasino GoldenPalace.com, das besonders bizarre eBay-Angebote sammelt. Heute befindet sich Ratzingers Golf in Gesellschaft eines heiligen Käsetoastes und eines gebrauchten Schwangerschaftstestes von Britney Spears. Der Golfverkäufer Benjamin Halbe unterstützt mit dem unerwarteten Geldsegen ein Kinderhospiz in seiner Heimatstadt Olpe.
Der Fahrzeugbrief. Audienz beim Autopapst.
Einen schönen guten Tag, Susanne.
Ja, hallihallo. Ich grüße euch. Ich habe ein Problem mit meinem Skoda Octavia. Das ist ein FSI 2.0, 150 PS Automatik und Baujahr ist 2005. Ich fahre mit dem ganz normal und wenn ich ihn abstelle und beim nächsten Mal losfahren will, dann springt er auch nochmal an und geht dann aber von sich aus wieder aus. Also ich kann gar nicht mehr losfahren und dann springt er auch nicht mehr an.
Wie schnell denn? Also er springt an und wie lange dauert es, bis er wieder...
Dann, ich weiß nicht, ein paar Sekunden und dann geht er aus.
Also ein paar Sekunden, so 2 Lidschläge und dann stirbt
genau,
er.
Genau, richtig. Jetzt hört sich auch an, als wenn er irgendwie nur noch kurz sich verschluckt und dann ist er aus.
Ja, okay. Mhm. Und was haben die diversen hinzugezogenen Spezialisten dazu gesagt?
Also der Fehler, beim Fehlerauslesen hieß es dann irgendwie wegen der Kraftstoffzufuhr. Dann haben wir das E10 vermutet und tanken seit Monaten halt ziemlich teures Super. Und jetzt ist es aber im August nochmal passiert. Dann hieß es irgendwie ein Kabelbruch. Und dann das lief er auch wieder und nach einer Woche ist es jetzt wieder passiert. Also
okay, wie alt ist der Octavia?
2005 gebaut. Hm?
2005, genau. Ist es schon ein Octavia 2?
Ja, genau.
Okay, da würde ich mich mal beschäftigen mit der Wegfahrsperre beziehungsweise der Lesespule der Wegfahrsperre. Es hört sich für mich wirklich so an, als ob die Wegfahrsperre nicht freigibt. Und deswegen kommt auch diese merkwürdige Fehlermeldung Kraftstoffzufuhr gestört. Wenn die Wegfahrsperre natürlich die Kraftstoffzufuhr nicht freigibt, dann kommt dieser Fehler. Hört sich für mich genau so an, als ob die nicht freigibt. Vielleicht mal einen anderen Schlüssel probieren oder aber die sogenannte Lesespule beziehungsweise die Kabelverbindung von der Lesespule ins Steuergerät überprüfen.
Susanne.
Das mit dem zweiten Schlüssel haben wir schon mal versucht, das hat auch nicht funktioniert. Okay. Also.
Das bekräftigt die Vermutung, dass an der Lesespule beziehungsweise an der Kabelverbindung irgendwas nicht stimmt.
Ja, okay, also dann nochmal die Kabel überprüfen.
Also Wegfahrsperre ist das Oberbegriff, ist der Oberbegriff und das kann nur ein VW beziehungsweise Skoda-Tester.
Ja, gut.
Einen schönen Sonntag. Ja
auch. Also dann werden die das auch hoffentlich können. Danke.
Hoffe ich auch.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Da kommt man jetzt doch aber nicht gleich drauf, oder? Wenn man denkt, ja, der springt nicht an. Und dann ist es die Lesespule der Wegversperre?
Naja,
weil meistens tut er es ja. Dann
liest
die halt gerade.
Ein Wackelkontakt, ne? Oder eben das Feld trifft da nicht richtig auf die Vorgaben, keine Ahnung. Also sowas tritt häufig auf.
Ich hätte jetzt schwören können, dass du auch was mit Kraftstoffzufuhr sagst.
Das ist ja nur die Folge des Defekts.
Ja.
Ja, also ich bin da ziemlich sicher sogar.
Du siehst, was ich gerade versuche, oder? Ich versuche gerade in deine Hirnwindung einzudringen und einfach nur mal so zu verstehen, wie du dann von der einen Sache mal dazu kommst und bei der anderen dann eben dazu.
Ich habe so ein paar Shortcuts in meinen Synapsen, ja? Die wirst du wahrscheinlich nie verfolgen
können. Ja, jetzt sag nochmal 10-mal hintereinander Kraftstoffzufuhr.
Kraftstoffzufuhr.
Weiter 10-mal.
Nein, so viel Sendezeit haben wir nicht.
Hallo Stefan.
Hallo. Ich habe mal eine Frage. Also ich habe einen BMW E30, Baujahr 89, und der hat Leerlaufschwierigkeiten, wenn er warm ist, nur wenn er warm ist. Und zusätzlich, wenn man den so 5 Minuten abstellt, dann geht der Motor auch, hat er Schwierigkeiten, dann wieder anzugehen.
Ist die Lesespule der Wegfahrsperre?
Nee. Ist
die Kraftstoffzufuhr?
Auch nicht. Das ist ein 318i, oder?
316.
Genau. Also mit dem M40-Motor?
Genau, ich habe da auch schon so einige Sachen probiert. Ich habe mal den Leerlaufsteller ausgebaut, da mal Spannung dran gelegt, der bewegt sich auch einwandfrei. Den Temperaturfühler habe ich ausgebaut, nachgemessen, das funktioniert. Die Lambda-Sonde habe ich mal getestet, da variiert die Spannung immer so ein bisschen. Und habe den jetzt auch in der Werkstatt und die legen sich da auch so ein bisschen die Karten.
Okay, aber es gibt speziell bei dem M40-Motor bei Leerlaufproblemen, die sind bekannt, also die kennt man in der Szene.
Ja.
Und da gibt es ein spezielles Adapter oder Zubehörkabel.
Kabel.
Genau. Und
aber der hat auch schon, der hat ein neueres Luftmengenmesser.
Also einen erneuerten, aber das ist ein grundsätzliches Problem, was eher mit dem Steuergerät zusammenhängt. Und dieses Kabel würde ich mir mal besorgen. Es gibt es als BMW-Ersatzteil. Und also geistert durch alle E30-Foren, dass dann das Problem endgültig gelöst ist.
Ah, okay. Ja. Aber das ist jetzt erst dazugekommen. Also das hat er vorher nicht.
Ja, irgendwann fängt es eben an. Die waren ja ab Werk so nicht wurden ja nicht so ausgeliefert. Ah. Also ich würde es mal probieren.
Okay, gut.
Stefan.
Tschüss, gute Fahrt.
Ja, danke, tschüss.
Muss der Stefan auf einen guten Herbst hoffen? Also dauert das lange nach dem, was er gesagt hat, was er schon so alles repariert hat? Kann das bis in den November reinreichen?
Nein, glaube ich nicht. Also das ist natürlich in diesem Fall ein rein finanzielles Problem. Man muss dieses Teil eben kaufen, das ist nicht umsonst, aber es hilft.
Hallo Michael.
Ja, ich grüße euch recht herzlich.
Ebenso.
Mein Problemchen, ich will hoffen, dass es ein Chen bleibt, ist bei einem Citroën C5 Kombi. Die dritte Heckleuchte, also die in meinem Fenster drin ist, die glimmt nach dem Ausschalten, Aussteigen und Auto abstellen immer noch einige Zeit nach. Also ich habe zweimal getestet, habe wirklich beobachtet, 2 Minuten, 3 Minuten und so weiter. Mhm. Und dann geht's von alleine aus. Mhm. Gestern ist mir Folgendes passiert und man sieht es ja eben am Tag sehr schwer, aber gestern in der Nacht, da habe ich es eben festgestellt, dass ich nochmal an das Auto ran wollte, Heckklappe öffnen und da ging es dann an. Es war aus, aber es ging dann an. Also ich würde mal sagen, da glimmt wie in der 6 Volt da.
Ja, okay.
Ist das nicht Absicht?
Nee, das soll ja eigentlich nur dann leuchten, wenn man auf die Bremse tritt.
Und ja? Vor allen Dingen im Auto sitzt, ja.
Genau, und die Zündung an ist. Also was ich vermute, sind das LEDs, weißt du das? Die sind tendenziell also, nein
oder
dazu.
LEDs, das weiß ich jetzt nicht.
Na gut, also
Citroën C5, 5 Jahre alt.
Na, dann sind es noch keine LEDs.
Ja.
Ich nehme an, es ist ein Massefehler und da zieht sich speziell über, weil du gerade sagst, die Innenbeleuchtung geht an, über die, das ist ja so ein Dauerstrom.
Die Innenbeleuchtung ist eben nicht mehr an.
Ach, die geht gar nicht mehr an.
Na doch, die geht auch noch so planmäßig aus.
Ja, genau, aber da liegt ein Dauerstrom drauf und möglicherweise zieht der sich über diesen Stromkreis leicht Strom da rein. Also das ist so ein typischer Fall, beginnender Kabelbruch beispielsweise oder eine Kontaktkorrosion. Mhm. Das Kabel geht ja über das Heckklappenscharnier dann irgendwo ins Dach rein. Und da sucht man dann, dass das jetzt nach 5 Jahren schon anfängt, Ist ein bisschen früh, aber da würde ich anfangen.
Ja, die Heckklappe hatte schon mal einen Schaden und mal repariert worden. Und die
vielleicht überlackiert. Die
Heckscheibenheizung ist auch...
Pass auf.
Muss er die eigentlich haben, diese fünfte Leuchte, oder kann er nicht einfach
die anderen reichen? Nee, ist in der ABE verankert. Ich würde mal versuchen, jetzt den Massepunkt von der Heckklappe zu finden. Möglicherweise ist der überlackiert und hat nicht idealen Kontakt und dann hat man so ein Problem.
Ja, ich habe in der Werkstatt schon mal angerufen. Und
das wird zu teuer. Das wird zu teuer. Ich würde selber suchen, an einem sonnigen Sonntagnachmittag wie heute.
Michael.
Ja, viel Erfolg dabei. Mach's gut. Tschüss.
Na gut, okay. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Der Massepunkt.
Ja.
Du wirst mich ja hilflos zurücklassen.
Der Massepunkt? Hatten wir doch schon.
Ja.
Der negative Pol. Also man könnte natürlich immer zum Batterie-Minuspol.
Irgendwo an der Heckklappe.
Ja, wo der nun im Einzelnen liegt. Das ändert sich auch mit den Baujahren. Das weiß nicht mal ich.
Audienz beim Autopapst.
Schönen guten Tag, Sascha.
Hallo, ich grüße euch.
Auch um ein Brand New Car mit kleinen Fehlern?
Ja, genau, Brand New Car aus Januar diesen Jahres, ein VW Touran. Hat allerdings jetzt schon fast 50.000 Kilometer runter. Und ganz lustig, ich kriege den nicht mehr vollgetankt. Also maximal irgendwie 3/4 und dann ist Pumpe. Mehr geht nicht rein, ist ein Diesel.
Was? Ist der denn wirklich voll oder zeigt das nur die Uhr?
Nein, die Uhr zeigt nicht voll und also aus meiner Sicht ist er voll, aber wie gesagt, die Uhr zeigt an, dass er halt nur 3/4 voll ist und auch anhand dieser Reichweite, die mir diese Anzeige anzeigt, ist er auch nicht voll, davon abgesehen.
Na, was verbraucht er denn?
Weiß ich nicht, so 4 bis 5 Liter, ist so ein Diesel.
Okay.
Blue Motion.
Und du gehst tanken, wenn die Anzeige auf leer steht?
Genau, also wenn er so auf Reserve schaltet, irgendwie noch so 50 Kilometer Reichweite hat, fahre ich zur Tankstelle, tanke den voll oder versuche es zumindest und merke aber seit geraumer Zeit, dass auch beim normalen Tanken, dass die Tankpistole andauernd ausschaltet von alleine.
Sascha, wir sind ja Schwestern oder Brüder im Geiste. Das hatte ich auch und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ihre Tankpistole ist kaputt. Es muss mal einer rauskommen, mir helfen.
Ja.
Und dann tankte der und dann machte das auch immer und dann sagte er irgendwann, nein, die ist nicht kaputt, ihr Tank ist pickepacke voll, da lief das schon so über. Insofern hast du mir dann erzählt, Cassie, dass die Tankuhren einfach ein unzuverlässiges Anzeigeinstrument sind.
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber
bin nicht sag sicher. Doch mal, vielleicht.
Also meine Idee wäre einfach die Tankentlüftung.
Ja, genau, genau. Also wenn die Tankpistole immer zu abschaltet und der Tank aber nicht gleichzeitig wie bei Patricia überläuft, dann ist es das tatsächlich, weil dann das Tankvolumen, also die Luft, die in dem Tank drin ist, wenn kein Kraftstoff drin ist, die wird ja verdrängt durch den nachfließenden Kraftstoff. Und wenn diese Luft aber nicht weg kann durch die Tankentlüftung, und da gibt es so ein spezielles Ventil, was über einen Aktivkohlefilter diese Abluft steuert, damit eben da keine Dämpfe in die Umwelt austreten. Diese Ventile gehen manchmal kaputt und regeln quasi die Entlüftung ab und dann hat man genau das.
Sascha.
Alles klar.
Schönen Sonntag.
Euch auch, danke.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Weißt du, was mir auffällt? Bald ist es wirklich so, dass ich zu jedem Problem, was jemand hat, auch schon mal den Fall
habe. Das war immer schon so, dass du zu jedem Problem, was wir hier haben, auch was sagst.
Hallo, Michael.
Ja, Michael Bezeug, mein Name. Guten Tag.
Sehr schön. Na, dann mal los.
Wie können wir denn helfen?
Ich fahre ein Käfer Cabriolet aus dem Baujahr 1977. Und das hat folgenden Fehler aktuell. Ich fahre eine Strecke 30, 40, 50 Kilometer und stelle das Auto ab, möchte neu starten und es schweigt. Ja? Also ich drehe den Zündschlüssel herum und es leuchtet noch die Kontrollleuchte auf von der Zündung, aber der Anlasser wird gar nicht angesprochen.
Ja.
Also es tut sich gar nichts mehr. Das dauert dann vielleicht eine Stunde, dann kann ich vielleicht wieder starten. Ich kann ihn auch anschieben, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein professioneller Schrauber, aber ich habe das Zündschloss in Verdacht, aber ich weiß es natürlich nicht genau. Und wenn man immer in die Werkstatt fährt, das ist dieser bekannte Vorführeffekt.
Da ist
sagt, hallo, kann ich neu starten? Und dann geht's wieder wie geschmiert.
Ja, Patricia,
ganz kurios.
Patricia weiß, was es ist, oder?
Lesespule Wegfahrsperre?
Mann, Baujahr 77, Patricia.
Nein, da gab das noch nicht.
Ich weiß.
Genau. Okay, jetzt sagt sie erstmal nichts mehr.
Nein.
Pass auf, Michael, es ist relativ einfach. Alte Käferkrankheit, also oder eine Boxerkrankheit. Der Anlasser sitzt ja quasi hinter dem rechten Hinterrad. Also vor dem Motor, wenn man so will. Und wird, wenn man mit dem Wagen fährt, extrem heiß. Also speziell der Magnetschalter. Und dadurch korrodiert der inwendig so ein bisschen und wird, wenn er eben heiß ist, unbeweglich. Man müsste also mit einem kleinen Hämmerchen auf den Magnetschalter klopfen in diesem Augenblick, dann würde er auch wieder anspringen. Das ist aber sehr unbequem, wenn man da schlecht rankommt. Und deswegen würde ich empfehlen, einfach mal einen neuen Anlasser spendieren.
9 Anlassverspendieren, ja. Der ist doch großartig.
Ja.
Weil dann hat man da schon mal, es ist ja, das Auto hat ja so gesehen keine Elektronik und nichts. Insofern ist es ja relativ schnell eingekreist.
Ich wollte Ihnen auch noch sagen, Michael, also Ihr Auto nur, also es hat keine Lesespule und keine Wegfahrsperre.
Ja,
Lesespule, das habe ich noch nie gehört. Wie gesagt, ich bin kein Schrauber. Ja. Ich bin einfach nur ein Autoliebhaber, aber ich bin kein Schrauber.
Ja, deswegen sagt Patricia das ja auch. Also neuer Anlasser und gute Fahrt.
Super, herzlichen Dank für alles. Alles Gute.
Tschüss.
Ich finde, diese Diagnose hätte heute auf wirklich viele Fälle gepasst. Noch ein Michael haben wir da, bei Ihnen ist es aber laut.
Hallo, bin ich dran?
Ja,
hallo.
Ja, drauf.
Ah, hier ist Michael Günther, der Kinderliedermacher. Ich bin gerade unterwegs, ich fahre langsamer, alles klar. ich habe einen Turbodiesel, 2,5 Liter T4.
Ja.
Und mein Turbo geht manchmal aus, nicht oft, aber manchmal.
Ja.
Und ich kann das im Grunde genommen damit beheben, dass ich anhalte, den Motor ausmache, einen Augenblick warte, wieder neu starte, dann geht er in der Regel wieder.
Ja, und der hat wahrscheinlich 445.000 runter.
Ja, fast.
Viel, wirklich, so viel, ja?
Okay. Gar nicht ganz, 400 so ungefähr.
Dann würde ich mich mal beschäftigen mit der Ladedruckregelung beziehungsweise okay. Den Sensoren, denn ganz typisch, wenn man den Motor ausmacht, also sprich die Elektronik ausschaltet und wieder anschaltet, dann fährt die sich wieder hoch und dann geht es wieder. Das heißt, dass da in den Schaltkreisen irgendwas nicht in Ordnung ist. Es wird in aller Regel bei der Laufleistung und dem Alter ein Kontaktproblem sein. Und das zu finden, würde ich mir nicht zumuten wollen an diesem Nachmittag.
Und wo sind Sie gerade hin unterwegs oder ist das pathologisch, das Fahren?
Das bei mir pathologisch, ja, ich bin ja Musiker, ich bin ja nur unterwegs, ja. Ich spiele dauernd nur Konzerte. Nee, ich habe nur meine Sorge im Grunde, weil es funktioniert ja normalerweise dann wieder, wenn ich ausmache und anmache und es passiert doch nicht oft. Ich habe nur Sorge, dass es dann irgendwann mal gar nicht mehr geht oder so.
Naja, das könnte passieren, aber wenn man jetzt alle Kontakte beispielsweise vorbeugend mit Kontaktspray behandelt, könnte es schon weg sein. Ja, also es kann was ganz Leichtes sein, der Turbolader selber wird es wahrscheinlich nicht sein.
Michael,
also,
das schön, hoffe ich mal. Sonntag noch.
Gute Fahrt, ja, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss. Immer unterwegs.
Über 400.000, meine Güte. Ja. Also.
Ja. Wir jetzt auch. Wir können
über 400.000?
Nö, vielleicht nicht. Also vom Hofe reiten, in die vierte Fahrstufe schalten und gucken, ob die hydraulischen Ausgleichsspielelemente noch funktionieren. Spielausgleichselemente.
Genau.
Ja.
Richtig.
Das habe ich mir am Anfang merken sollen und bis jetzt punktgenau ist drin, gleich habe ich es vergessen.
Also jetzt ist dieser konzentrierte Gesichtsausdruck auch plötzlich weg, Patricia.
Wir hören uns erst am übernächsten Sonntag wieder, denn in der kommenden Woche gibt es hier eine Sondersendung aus dem Tippi, eine politische Diskussionsveranstaltung, die immer sehr herzerfrischend sind, moderiert von Jörg Thaddäus. Hier geht's gleich weiter mit der Hörbar Rust und Bettina Rust. Zu Gast heute ist Eva Pattberg.
Oh lala, machen Sie es gut.
Bis dann, Andreas Kessler.
Und Patricia Pantel.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.